True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24-Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der Region.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des OVB24-Podcasts True Crime zwischen Inn und Alpen. Heute dürfen wir in der Runde Harald Baumgärtel begrüßen. Er ist Rechtsanwalt und Verteidiger in Rosenheim. Seit vielen Jahren vertritt er spektakuläre Kriminalfälle in der Region und über einige dieser Fälle wollen wir heute sprechen. Und auch grundsätzlich über die Arbeit eines Verteidigers.
Ja, mich würde natürlich interessieren, welche Fälle so aus der Routine hervorstechen, dass man sagt, die vergisst man wohl sein ganzes Berufsleben lang nicht mehr. Harald Baumgärtel, was sind die spektakulärsten Fälle Ihrer Karriere hier so in der Region von Rosenheim gewesen?
Also ich erinnere mich hier sehr genau an den Eishalleneinsturz in Bad Reichenhall.
Das war am 2. Januar 2006, da starben 15 Menschen, als das Dach der Eishalle einstürzte.
Dann erinnere ich mich an den WM-Mörder, wie er genannt wurde.
Den hatten wir ja schon in einer vorherigen Folge. Da brachte ein junger Bundeswehrsoldat einen Rentner um und verletzte eine junge Frau schwer.
Ja, richtig. Und als weiteres ist eines der spektakulären Fälle natürlich der sogenannte Mafiamord.
In dem Fall brachte ein junger Mann aus Raubling seinen Vater im Wahn um und transportierte die Leiche im Kofferraum in Richtung Neapel.
Gut, bei all diesen Fällen stellen wir fest, da gibt es doch einen gemeinsamen Nenner. Etwas Geheimnisvolles, zum Beispiel dieser sogenannte Mafiamord. Wir wissen doch eigentlich bis heute nicht genau, was den Täter da geritten hat.
Ja, das ist die Problematik, wenn wir psychische Erkrankungen haben, dass zumeist das Motiv bei solchen Verfahren offen bleibt.
Da kommen wir zu einer ganz grundsätzlichen Frage. Wie kann man denn für einen Menschen streiten, wenn man sein Vertrauen nicht hat oder wenn man nicht genau weiß, was ihn bewegt hat zu seiner Tat? Wenn dieses enge, dieses innige Verhältnis nicht da ist, wie kann man ihn dann überhaupt verteidigen?
Also es ist ja nicht so, dass psychisch Erkrankte kein Vertrauen, kein Verhältnis zum Verteidiger haben. Aber natürlich ist es wesentlich schwieriger, die Sachlage zu ergründen, wenn aufgrund einer psychischen Erkrankung die Mitarbeit nicht in dem Maße ist, wie es eigentlich wünschenswert ist.
Wie kann man denn da unterscheiden bei den Gesprächen mit den Mandanten, was womöglich tatsächlich gar nicht passiert ist und was wirklich der Realität entspricht?
Das ist genau das Schwierige, weil diese psychisch Erkrankten zumeist ja die Realität nicht sehen. Und man sich somit letztlich auf die Ermittlungen der Kriminalpolizei stützen muss, um zu ergründen, was passiert ist. Wie gesagt, beim Motiv ist es immer sehr, sehr schwierig.
Wenn wir jetzt einen kurzen Abstecher machen, zum Beispiel zum Mafiamord, hört man sich da die komplette Geschichte des Mandanten auch in seiner Form von vorne bis hinten an?
Ja, natürlich. Man muss ja mit dem Mandanten den Kontakt haben, sich anhören, was er aus seiner Erinnerung nach zu berichten hat und vergleicht das natürlich mit der Ermittlungsakte.
Jetzt mal abseits von Mandanten mit psychischen Erkrankungen, wenn jemand zu Ihnen kommt oder Sie einen Fall bekommen, fragen Sie die Person, ob sie schuldig ist oder nicht?
Also diese Frage wird eigentlich nie gestellt, denn man nimmt sich die Ermittlungsakte und je nach dem Ermittlungsergebnis wird man dieses mit den Mandanten besprechen und die sagen dann, ja, das deckt sich mit dem, was ich erlebt habe, oder sie sagen vielleicht gar nichts, wie wir es beim WM-Mörder hatten, dann muss man sich eben einzig und allein auf die Ermittlungsakte stützen.
Macht es für die Arbeit eines Verteidigers einen Unterschied, ob der Täter, die Täterin tatsächlich schuldig ist oder unschuldig ist?
Das macht letztlich keinen Unterschied, denn man muss die Ermittlungsakte sehr genau studieren und nach diesem Studium dann zu dem Ergebnis kommen, ist die Möglichkeit des Nachweises vorhanden oder eben nicht.
Gerade beim Thema Strafverteidigung sagen ja immer ganz viele, oh Gott, das könnte ich jetzt nicht da einen vermeintlichen Mörder verteidigen. Wie begegnen Sie so einer Frage?
Unser Rechtsstaat sieht vor, dass jeder das Recht hat, durch einen Strafverteidiger vertreten zu werden. Und dieses Recht billige ich auch jedem zu. Und ich antworte dort immer, dass auch der Strafverteidiger nur an das Recht und das Gesetz gebunden ist und demnach arbeitet.
Dennoch, wir haben Sie gerade gehört, haben Sie immer wieder auch Kontakt mit Menschen, die wirklich andere Menschen auf grausame Art teilweise getötet haben. Wie gehen Sie persönlich damit um, wenn die Schuld eigentlich schon aus den Ermittlungsakten hervorgeht?
Ja, das ändert ja nichts an der Arbeit, dass man hier mal so vorgeht und sieht, was ist an Straftatbestand da und was wird letztlich nachweisbar sein, was dann auch zu einem Urteil führt.
Wie geht man denn persönlich auch damit um, irgendwie vielleicht auch im privaten Umfeld, wenn man weiß, man verteidigt jetzt einen Mörder? Das ist vielleicht diese klassische Frage wieder.
Hier müssen Sie einfach ganz deutlich unterscheiden zwischen dem Beruflichen und dem, was man privat letztlich denkt. Das ist vielleicht in den Kapitaldelikten, was Mord und Totschlag betrifft, nicht so ausschlaggebend, sondern nehmen Sie nur mal einen sexuellen Missbrauch von Kindern. Den kann auch der Strafverteidiger nicht dulden, nicht akzeptieren. Aber trotz allem hat auch dieser Mandant, dieser mögliche Täter, das Recht, ordnungsgemäß verteidigt zu werden.
Gibt es auch Fälle oder Straftaten, wo Sie persönlich sagen würden, nee, verteidige ich nicht, da ist meine Grenze?
Nein, als Strafverteidiger muss man seine Arbeit tun und da gibt es schlichtweg kein Delikt, das man nicht verteidigt.
Heißt im Endeffekt, Sie behandeln jeden gleich, ob Mordanklage oder Einbruchdiebstahl?
Genau so ist es. Das ist ein Mandant, der das Recht hat, verteidigt zu werden und diese Verteidigung führe ich mit bestem Wissen und Gewissen durch.
Bei aller Professionalität, gibt es dennoch Nächte, in denen Sie ein wenig länger wach liegen als normal, weil Ihnen gewisse Bilder nicht mehr aus dem Kopf gehen?
Es sind zum Teil sicherlich die Bilder, die einem nicht aus dem Kopf gehen, aber es ist natürlich schon so, dass gewisse Fälle in einem arbeiten, weil man natürlich schauen muss, was ist zu tun, was muss ich tun, was darf ich nicht übersehen. Und da ist man natürlich schon immer gefordert und das kann auch durchaus sein, dass das mal nachts einem in den Kopf kommt.
Sind die Bilder in den Ermittlungsakten das Schlimmere persönlich oder die Gespräche mit den Mandanten?
Ich glaube, da kann man keinen Unterschied machen. Das ist, sind natürlich die Bilder, die man im Kopf hat, aber natürlich auch die Schilderungen der Personen, die, wenn wir jetzt kein Tötungsdelikt haben, als Geschädigte betroffen sind oder Zeugen, die etwas gesehen haben. Ich glaube nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
Sie machen das Ganze ja jetzt schon eine Weile. Gibt es irgendwie zum Beispiel ein spezielles Bild, was Sie bis heute noch nicht mehr vergessen können?
Es gibt natürlich in vielen Fällen immer Bilder, die man nicht vergisst oder auch Erzählungen, die man nicht vergisst. Ich will hier nur erinnern an den Einsturz der Eishalle, als ein Vater berichtet hat, der hat seine Tochter und deren Freundin abholen wollen und hat durch die Glasscheibe gesehen und sah seine Tochter fröhlich im Schlittschuh laufen und plötzlich brach die Eishalle zusammen.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Fotos, Videos und Hintergrundberichte findet ihr auf ovb-online.de/truecrime. Links in den Shownotes.
Bei den Rosenheim-Cops stirbt jede Woche ein Mensch irgendwie beim Gewaltverbrechen. So viele Morde haben wir in der Region Rosenheim, Gottlob, nicht. Trotzdem, ich habe schon den Eindruck, dass im Landkreis Rosenheim und generell in Südostoberbayern relativ viel Gewalt passiert. Ist das nun nur ein Eindruck von mir, hervorgerufen, weil Gewalt ja so gar nicht zu dieser Idylle passt? Oder kann man meinen Eindruck auch mit Zahlen unterlegen?
Also ich bin schon der Auffassung, dass hier in unserem Bereich Rosenheim, Traunstein, Mühldorf, Altötting ein hohes Potenzial an Gewalt vorhanden ist. Das sieht man schlichtweg auch an den Zahlen, die jetzt nicht nur ich als Verteidiger zu bearbeiten habe, sondern auch bei den Kollegen. Das wahre Bild passt tatsächlich nicht in die Idylle von den Rosenheim-Cops.
Tja, was mir auch auffällt, viele dieser Täter haben offensichtlich im Wahn gehandelt. Die haben Stimmen gehört, die hatten Schübe einer psychischen Erkrankung und auf einmal haben Sie gestochen, auf jemanden eingestochen, Sie haben auf jemanden eingeschlagen, Sie haben versucht, jemanden das Leben zu nehmen. Dass sehr viele Taten im Wahn verübt werden, ist das wiederum nur mein persönlicher Eindruck oder hat in den vergangenen Jahren die Anzahl dieser Taten zugenommen?
Also ich gehe schon davon aus, dass die Anzahl der Straftaten im Bereich der psychischen Erkrankung höher ist, als es vielleicht früher war. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Straftaten in Wahngebilden, wenn sie denn in einem Tötungsdelikt enden, sind sie natürlich auch sehr schnell für die Öffentlichkeit populär. Und deswegen denke ich, dass man vielleicht auch viele von diesen Taten einfach eher hört.
Das sind dann Taten, für die es auch keine Anklageschrift gibt. Dann gibt es eine Antragsschrift und oft genug landen diese Menschen dann in Gabersee. Was hat es mit Drogen zu tun?
Also ich bin natürlich kein Mediziner, aber ich habe aus vielen Gutachten, die ich lesen musste, sehr wohl entnommen, dass gerade im frühen jugendlichen Alter der Konsum von Cannabisprodukten in einem späteren Zeitpunkt, Jahre danach, durchaus bei empfänglichen Personen zu Psychosen und psychischen Erkrankungen führen kann.
Das heißt, dann sind Sie nicht unbedingt ein Fan von dem neuen Cannabis-Gesetz, das vor einigen Jahren durch die Ampelregierung eingeführt worden ist?
Nein, ich finde dieses Gesetz schlichtweg nicht gut, weil es insbesondere auch Jugendliche dazu ermuntert, immer zu sagen, wir dürfen ja kiffen, auch wenn das Gesetz das nicht so vorsieht. Aber man merkt oder ich merke bei sehr vielen Jugendlichen, die das sehr leicht nehmen und sagen, ja, das ist ja erlaubt.
Ja, das sprengt jetzt natürlich schon irgendwo die Grenzen unseres Podcasts, aber ganz kurz die Frage, ja, warum schafft man es dann nicht wieder ab?
Da müssen Sie die Politik fragen, da ist der Strafverteidiger außen vor.
Jetzt haben wir gerade schon einiges darüber gehört, was auch die Psyche der Täter betrifft. Inwieweit bekommt man denn da als Strafverteidiger Einblick in die Vorgeschichte? Wirklich, es gibt Kollegen, die in der Kripo gearbeitet haben, die dann später Bücher schreiben von mit Blick in die Abgründe der Menschen. Inwieweit haben Sie da Einblick?
Ja, man hat natürlich einen Einblick in das Leben dieser Personen, weil ja die Ermittlungsbehörden auch das Vorleben prüfen müssen. Es gibt dann psychiatrische Gutachten, die ja sehr intensiv auf die Vergangenheit eingehen und hier doch sehr genau darlegen, welche Entwicklung diese Person genommen hat.
Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Ich meine, es geistert dann immer dann rum, dass das schwierige Menschen sind, dass es wirklich Menschen sind, die tief am Abgrund stehen. Sind die Menschen, die Sie verteidigen, eigentlich so wie wir alle oder merkt man da wirklich einen Unterschied?
Es ist jetzt so pauschal schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, der Durchschnitt der Personen ist durchschnittlich. Es gibt wenige, die einfach ganz am Abgrund aufgewachsen sind, am Abgrund leben. Wir haben da meiner Ansicht nach eine Durchmischung.
Das heißt, man erkennt den Menschen nicht unbedingt sofort an, dass sie später mal ein Mörder werden oder ein Mörder sind.
Nein, das können sie gar nicht. Insbesondere, wenn man auch jetzt im Totschlagsbereich geht, wo vielleicht Affekttaten da sind, das können sie auch nicht erkennen.
Ganz oft, gerade wenn man irgendwie Kommentarspalten durchsieht, dann liest man immer Monster und das ist das Böse. Was ist Ihre Sicht? Sagen Sie, gibt's das Böse?
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, das Böse, und ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, Straftäter als Monster oder Ähnliches zu bezeichnen, denn auch der eine schwere Straftat begangen hat, da steckt immer auch noch ein Mensch dahinter.
So, und wenn der Mensch was getan hat, dann landet die Geschichte irgendwann vor Gericht. Und dazu wollte ich Ihnen auch mal eine Frage stellen. Vielleicht können Sie mir das mal sagen. Was hat das mit Rechtsstaat zu tun, wenn zum Beispiel bei Gerichtsverhandlungen nicht Wort für Wort mitprotokolliert wird? Warum wird das bei uns nicht gemacht? Es wird auch sehr interessant nachzulesen später, vielleicht wenn dieses Urteil ohnehin einer Prüfung unterzogen wird, wenn man genau nachschauen könnte, was da gesagt worden ist. Warum wird das nicht gemacht? Was halten Sie davon?
Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, warum es nicht gemacht wird, aber ich kann Ihnen sehr deutlich sagen, dass das uns Strafverteidigern durchaus missfällt, dass bei Amtsgerichtsverhandlungen, wo es um einen Diebstahl einer Dose Cola geht, ein Wortprotokoll geführt werden muss, währenddessen beim Landgericht, wo es ja wirklich um hohe Strafen geht, kein Wortprotokoll geführt wird. Man hört aber, dass die Justiz sich schon Gedanken macht, hier in irgendeiner Form eine Protokollierung einführen möchte, und ich halte das auch für richtig.
Ein anderer Punkt in dem Zusammenhang ist auch die Rolle der Medien. Sie machen den Job schon sehr, sehr lange. Wie hat sich denn auch Ihre Arbeit seit der durchgehenden Online-Berichterstattung verändert, dass mögliche Zeugen was vorab im Internet lesen können? Wie hat sich das verändert, seitdem das Internet vor allem auch so in den Justizbereich eingegriffen hat?
Ich halte das nicht für unproblematisch, denn Sie haben vollkommen recht. Wenn man früher mal, als diese Online-Berichterstattung noch nicht da war, dann hat man zwar auch bei mehreren Hauptverhandlungsterminen natürlich am nächsten Tag in der Zeitung lesen können, was passiert ist. Heute ist es aber tatsächlich so, dass in den überwiegenden Fällen direkt live aus dem Gerichtssaal sozusagen schriftlich Bericht erstattet wird. Und da ist natürlich in gewissem Sinne schon eine Beeinflussung der Zeugen zu befürchten, wenn die sozusagen den Ablauf der Hauptverhandlung schon miterlebt haben.
Haben Sie das auch schon mal so erlebt, dass da ein Zeuge beeinflusst wurde?
Naja, wir haben ja doch hier einen ganz spektakulären Fall gehabt, wo man tatsächlich Zeugen gehört hat, die gesagt haben, ja, wir haben es ja aus der Zeitung schon gelesen, um was es geht.
Wie Sie haben es gerade angesprochen, auch Ihre Fälle, die Sie vorher aufgezählt haben, bis auf den Sturz der Eishalle, waren alle nach 2010, so in dem Bereich, wo es richtig losging. Kann man es irgendwie auch damit erklären, dass die Fälle, die davor waren, kaum so bekannt sind oder vielleicht nicht mehr so in den Köpfen der Menschen ist, wie die Fälle, die so umfangreich oder berichterstattet wurde?
Also die Fälle hat es ja gegeben, aber sie sind eben nicht so präsent, weil man schon bei der Bevölkerung sieht, dass je spektakulärer, je grausamer die Geschichte ist, desto länger bleibt es einfach auch im Gedächtnis.
Okay, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Viele Tötungsdelikte, viele Gewaltdelikte basieren auf irgendwelchen psychischen Erkrankungen. Aus Ihrer Erfahrung heraus, was gibt es denn sonst für Motivlagen? Wie viele Gewaltverbrechen basieren eigentlich auf irgendwelche Konflikte im Zwischenmenschlichen, in der Familie?
Also wir haben ja gerade, was die Tötungsdelikte betrifft, im überwiegenden Anzahl Konflikte aus dem Nahbereich. Das ist letztlich, steht das fest, dass es ganz selten Fälle gibt, wo jemand einfach auf der Straße mal so nebenbei erschossen wird, sondern wir haben immer Beziehungen, die dann eine Rolle spielen, dass es zu Konflikten kommt und dann eben zu Tötungsdelikten oder auch Körperverletzungsdelikten. Es sind ja nicht alles Tötungsdelikte, aber die zwischenmenschliche Beziehung spielt eine ganz große Rolle.
Jetzt gibt es im Gesetz auch ein paar Merkmale, die sogenannten Mordmerkmale, die einen Totschlag dann letztendlich als Mord qualifizieren. Aus Ihrer Erfahrung raus, welches Mordmerkmal, das ja teilweise von Mordlust wie im Fall des WM-Mörders bis Habgier oder Verdeckung einer Straftat reichen kann, welches Mordmerkmal kommt in der Praxis am häufigsten vor?
Ich glaube, das kann man so nicht klassifizieren, welches Mordmerkmal nun das ist, das die meiste Präsenz hat. Wir haben ja auch in dem einen oder anderen Fall auch, dass sich zwei Mordmerkmale dann treffen, sodass man also hier keine Klassifikation treffen kann, welches Mordmerkmal nun das präsentere ist.
Aber was Sie mit Sicherheit sagen können, was man doch ganz klar sagen kann, dieser Mandant ist mir sympathisch und den kann ich gut verteidigen, aber der zum Beispiel, der ist mir absolut unsympathisch und eigentlich graust es mir davor, den zu verteidigen. Gibt es sowas für Sie auch?
Das gibt es selbstverständlich. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man sagen muss, mit dem kann ich nicht. Aber da muss man letztlich auch durch und auch versuchen, hier ein Verhältnis aufzubauen, dass man trotz gewisser Differenzen und Distanzen trotzdem gut seine Arbeit erledigen kann.
Gibt es denn einen Gewalttäter, vielleicht sogar einen Mörder, Mörderin, bei dem Sie hinterher sagen, ich habe Mitleid gespürt für diesen Täter?
Es ist eine ganz schwierige Frage, weil die Öffentlichkeit es natürlich nicht verstehen würde, wenn man für einen Gewalttäter Mitleid empfindet. Aber ich habe doch auch viele Gewalttaten verteidigt, wo man, wenn man so ein bisschen hinter die Kulisse schaut, doch auch sieht, dass dieser Mensch einfach hilflos oder was auch immer gewesen ist, wo man dann sagen muss, ja, das ist eine Geschichte, die da tut einem das leid.
Gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, ich will jetzt nicht sagen zum Glück, aber dass es gut ist, dass diese Person für längere Zeit dann weggesperrt wird?
Es gibt natürlich Fälle, wo man sagt, hier ist ein so großes Gefährdungspotenzial, insbesondere natürlich auch bei den psychischen Erkrankungen, da sind wir wieder dort, wo man sicherlich sagt, es ist gut, dass diese Person gesichert untergebracht ist, weil man nicht hineinschauen kann, was letztlich passieren könnte.
Weil wir gerade das Stichwort Mitleid hatten, wie viel Empathie darf man denn als Strafverteidiger überhaupt haben, um diesen Job machen zu können?
Man muss natürlich auch Empathie haben, aber man muss die auch im Großen und Ganzen immer wieder mal ausblenden, weil man einfach schlicht dem Gesetz folgend arbeiten muss.
Es heißt aber allerdings immer wieder, Strafverteidiger haben keine Empathie. Die sind mehr oder weniger die Mitwisser oder Mitarbeiter der Täter. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?
Also das ist immer etwas, was einem Strafverteidiger wehtut, wenn man als Mittäter oder Beihelfer des Täters bezeichnet wird. Das muss ich ganz strikt von uns weisen. Wir machen unsere Arbeit und die hat nichts damit zu tun, dass man sich mit dem Täter insoweit identifiziert, dass man vielleicht auch noch sagt, das war gut, was der gemacht hat.
Wurden Sie da dann irgendwie auch schon mal persönlich angegangen?
Es gibt immer wieder natürlich Konfliktsituationen. Ich stecke das gut weg, aber ich erinnere mich auch an einen Fall, wo meine Ehefrau angegriffen wurde, dass man ihr gesagt hat, ob sie denn wisse, mit was für einem Menschen sie verheiratet ist, der solche Monster verteidigt.
Gut, wir haben uns jetzt schon über eine ganze Reihe von Fällen unterhalten, die Sie in der Vergangenheit betreut haben. Die haben Sie noch ganz gut im Gedächtnis und ich glaube, dass Sie auch jetzt wieder ganz schön viele Aufträge haben und viele Fälle, viele Verhandlungen eigentlich gleichzeitig jonglieren müssen. Und dazwischen besuchen Sie ja dann eigentlich auch schon Mandanten, deren Rechtsstreit vorüber ist. Da hört ja die Betreuung nicht auf. Sie besuchen diese Menschen, wie zum Beispiel ja diesen Mann, diesen jungen Mann aus Raubling, der seinen Vater getötet und dann die Leiche in einen Teppich gewickelt hat, um sie dann im Kofferraum seines Autos nach Neapel zu transportieren. Was mich daran interessiert ist, wie machen Sie das vom Zeitmanagement her? Das hört sich doch nach sehr, sehr viel Arbeit an und das auf lauter unterschiedlichen Schauplätzen.
Es ist auch sehr viel Arbeit, weil man ja nicht nur die aktuellen Fälle betreut, sondern in der Strafvollstreckung auch tätig wird, weil es da um die Frage der vorzeitigen Entlassung geht, bis hin in der Psychiatrie, wo man ja jedes Jahr überprüfen muss, ob die Unterbringung aufrechtzuerhalten ist. Ja, das ist ein großer logistischer Aufwand, ein großer zeitlicher Aufwand, auch ein großer Aufwand des Gedächtnisses, weil man die Verfahren ja doch immer präsent haben muss. Aber wenn man eine langjährige Erfahrung hat, dann bringt man das ganz gut hin.
Aber trotzdem, seien Sie doch mal ehrlich, kommt dann nicht die Versuchung, dass man ab und zu einfach mal die KI über die Ermittlungsakten laufen lässt, damit die einem sagt, schau doch mal bitte, wo die Ermittler den Fehler gemacht haben.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, rein technisch habe ich das nicht drauf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verlasse mich da lieber auf mich und auf meine Erfahrung, bevor ich die KI befrage.
Wenn wir schon bei Ihrem Arbeitsablauf sind, nehmen Sie uns mal ein bisschen mit. Wie läuft's denn ab? Mal angenommen, es hat jemand eine andere Person getötet. Wann und wie kommen Sie ins Spiel und wie sind also die ersten Stunden, nachdem Sie den Fall übernommen haben?
Also es ist ja so, wenn ein Täter oder ein möglicher Täter vorläufig festgenommen wird, dann hat er anwaltlichen Beistand zu erhalten. Das heißt, zumeist ist bei Kapitalverbrechen, Tötungsdelikten, man schon bei der Polizei, bei der ersten polizeilichen Einvernahme.
Von wem werden Sie da informiert? Von der Polizei oder von einem
Betroffenen direkt? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann von der Familie sein, das kann vom Ermittlungsrichter sein. Es kann auch von dem Täter, von dem vermeintlichen Täter selbst sein, der sagt, ich möchte diesen oder jenen Strafverteidiger. Und dann hat man auf jeden Fall beim Ermittlungsrichter Kontakt mit ihm, wo der die Frage Haftbefehl ja oder nein, Haftbefehl außer Vollzug gesetzt oder nicht, zu bearbeiten hat. Und dann, wenn die Ermittlungsakte von der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wurde, gibt es Besprechungen in der Justizvollzugsanstalt, wo man den gesamten Akteninhalt bespricht, dem Mandanten auch auf Zeugenaussagen und Ähnliches hinweist. Und dann bereitet man, wenn die Anklageschrift da ist, die Hauptverhandlung vor.
Wie darf man sich dann die Stimmung so vorstellen in so einem Besprechungsraum? Man kennt es nur aus irgendwelchen Filmen, Serien. Wie ist die Stimmung in so einem Besprechungsraum in dem Gefängnis bei der Polizei zwischen Rechtsanwalt und Mandant? Ist es tatsächlich so, sag mal, eisig kalt, wie man es aus den Darstellungen kennt, oder ist es anders?
Nein, das ist ganz anders. Also Sie müssen sich ja vorstellen, ein vermeintlicher Täter wird vorläufig festgenommen und das ist ja schon ein ganz immenser Eingriff. Und da ist er, diese Personen sind dann immer sehr, sehr froh, wenn jemand kommt, der sie sozusagen an die Hand nimmt und sagt, ich erkläre das jetzt, was passiert, was sind die weiteren Schritte. Und da ist es zumeist keine eisige Stimmung. Natürlich gibt es auch Einzelfälle, aber im Überwiegenden sind die Mandanten sehr froh, wenn der Verteidiger da ist.
Jetzt würde ich aber auch ganz gerne noch mal was wissen. Ich sehe das so oft in amerikanischen Krimi- oder Justizserien. Da läuft der Anwalt, der Verteidiger, freihändig durch den Gerichtssaal und hält eine Rede und macht eine richtige Show draus. Haben Sie das auch schon mal gemacht? Macht das ein Verteidiger in Deutschland so?
Also wir Verteidiger laufen nicht durch den Sitzungssaal, sondern wir bleiben auf unserem Platz. Aber es ist natürlich schon so, dass man die Argumente so versucht rüberzubringen, dass man das Gericht überzeugt, dass das, was man sagt, auch das Richtige ist.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem ersten Treffen vielleicht mit dem Mandanten, das ist ja für die auch eine wahnsinnige Ausnahmesituation in der Regel. Wie viel, ich sag mal, Seelsorgerarbeit muss man da als Verteidiger auch leisten?
Da muss man sicherlich Seelsorgerarbeit leisten und auch empathisch vorgehen, weil der Mandant ist in einer Ausnahmesituation. Egal, ob er es jetzt getan hat oder nicht, es ist eine Ausnahmesituation und da muss man natürlich schon sehr einfühlsam vorgehen und da sind wir bei der Frage, die Sie ja schon mal gestellt haben, fragen Sie den Mandanten, waren Sie es oder waren Sie es nicht? Ich mache das im ersten Anlauf ganz sicher nicht, weil ich den Mandanten da nicht übertölpeln will, sondern man fängt hier an, sich heranzutasten, wenn man sich nicht schon kannte, auch kennenzulernen. Und das funktioniert dann relativ gut, dass dieses Vertrauensverhältnis sehr, sehr schnell entsteht.
Gibt es auch Fälle, wo es aus den Leuten einfach rausplatzt? Sie kommen zur Tür rein, haben sie nur einmal hingesetzt und heißt so, ja, ich war's?
Das kann durchaus auch vorkommen, ja. Und dann ist man als Strafverteidiger natürlich der, der sagt, so, jetzt sind wir erstmal ruhig und schauen uns erstmal an, was in der Akte drinnen steht. Und dann gucken wir, ob das in Einklang zu bringen ist mit dem, was der Mandant gesagt hat.
An der Stelle wird wahrscheinlich dann meistens schon auch die Weichen für den weiteren Verlauf gestellt. Ein Thema, das da immer wieder aufkommt, Strafverteidiger raten ihren Mandanten nichts zu sagen vor Gericht. Woher kommt es und ist es wirklich so, dass man ihnen rät, einfach gar nichts zu sagen?
Also, da muss man jetzt unterscheiden, ist das bei den Vorbereitungen der Hauptverhandlung oder in der Hauptverhandlung? Bei den frisch festgenommenen Personen ist die goldene Regel erstmal zu schweigen. Denn man muss sich erst einen Überblick verschaffen, was ist passiert, welche Rechtsfolgen sind zu erwarten und diese Zeit muss man sich einfach nehmen. Deswegen ist der übliche Gang, dass man sagt, man schweigt zuerst.
Können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Prozess wegen eines Gewaltverbrechens erinnern? Also vor vielen Jahren, als Sie noch ein Neuling in diesem Job waren.
Natürlich, die ersten Schwurgerichtsverfahren sind einem in Erinnerung, und ich habe auch noch ganz genau Erinnerung an meinen ersten Schwurgerichtsprozess, den ich in München habe als Verteidiger bearbeiten dürfen.
Um worum ging es in diesem Fall? Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen?
In diesem Fall hat ein Mann in einer Tiefgarage seine Lebensgefährtin mit 7 Messerstichen erstochen, und das Dramatische war, dass das 7-jährige Kind direkt daneben gestanden hat.
Was war dann das Ergebnis in dem Verfahren?
Das Ergebnis war lebenslang.
Vielleicht als kurzen Einschub an der Stelle. Lebenslang ist ja auch immer so ein Begriff. Können Sie uns das mal ein bisschen erklären? Ist lebenslang tatsächlich lebenslang, oder sind es nur die 15 Jahre, die im Gesetz stehen?
Also lebenslang ist lebenslang, aber im Gesetz steht, dass nach 15 Jahren erstmalig geprüft werden kann, ob eine vorzeitige Entlassung in dem Fall, also eine Haftentlassung, erfolgen kann oder nicht. Sollte noch die besondere Schwere der Schuld ausgesprochen sein, was bei besonders grausamen Taten getan wird, dann ist in Bayern so die Praxis zwischen 20 und 30 Jahre, wo geprüft wird, ob eine vorzeitige Entlassung erfolgen kann. Und wenn man dann noch die Sicherungsverwahrung draufsetzt, dann ist es tatsächlich in den meisten Fällen lebenslang.
Wenn die Person dann vorzeitig entlassen wird, ist der dann frei oder auf Bewährung?
Nein, das ist natürlich klar auf Bewährung, und da gibt es sehr, sehr strenge Auflagen, je nach Delikt eben, aber es gibt sehr strenge Auflagen, und die Prüfung, ob eine vorzeitige Entlassung bei lebenslangen stattfinden kann, ist äußerst intensiv. Die zuständigen Strafvollstreckungskammern sind da wirklich gefordert, und in den überwiegenden Fällen wird es auch ein Prognosegutachten eines Psychiaters geben, um hier mögliche Rückfälle ausschließen zu können oder zumindest minimieren zu können.
Jetzt muss ich nochmal auf das Schweigen des Angeklagten zurückkommen. Für viele Zuschauer im Gerichtssaal, für Laien, ist das oft ein ganz schlagendes Indiz dafür, dass der Mann oder die Frau etwas zu verbergen hat. Also praktisch ein Schuldeingeständnis ohne Worte, wenn man nichts sagt. Ist das ein Irrtum?
Ich höre das natürlich immer wieder, und wenn man so ein bisschen in die Zuschauereien reinhört, dann kriegt man immer wieder den Vorwurf, ja, warum sagt er denn nichts, wenn er nicht schuldig ist? Das ist aber nicht das Kriterium, was die Zuschauer denken, sondern das Schweigen ist das Recht, das unsere Rechtsordnung jedem Beschuldigten, jedem Angeklagten zubilligt, und von diesem Recht kann er Gebrauch machen. Und dieses Recht, und das sagt der Bundesgerichtshof ausdrücklich, dieses Recht darf nicht dazu führen, dass man ihn deswegen überführt, weil er schweigt.
Welchen Vorteil hat es denn für Ihre Mandanten, wenn sie schweigen?
Die Geschichte geht wieder zurück auf den Akteninhalt. Wenn sich aus dem Akteninhalt nicht ergibt, dass es der Täter war, zum Beispiel weil wir keine DNA-Spuren, keine Zeugen, keine Videoaufzeichnungen oder ähnliches haben, dann ist es gut, wenn der Mandant schweigt und man aus dem, was man hat oder was man nicht hat, dann schöpfen kann und sagen kann, er ist frei zu sprechen.
An der Stelle eine Frage. Sie haben es gerade gesagt, beim Schweigen, wenn es vor allem keine DNA-Spuren oder andere Indizien für eine Tatbeteiligung gibt, wenn es womöglich aber doch der Täter ist, wie kann man das vereinbaren, nur weil es keine Spuren gibt, die nicht zu verurteilen? Ja, es steht im Gesetz, aber wie stehen Sie persönlich dazu?
Ja, wenn es, das muss man einfach sagen, wenn das Gesetz vorsieht, dass eine Überführung des Täters erfolgen muss, dann muss ich eben auch einen Freispruch aussprechen, wenn ich es dem angeblichen Täter nicht nachweisen kann. Ich hatte vor kurzem, ging es um ein Raubdelikt, wo kein einziger Beweis da war, wo das Gericht dann aufgrund dessen, dass der Mandant geschwiegen hat und kein Beweismittel vorhanden war, hat den Mandanten dann freigesprochen.
ich glaube, viele können dann auch in manchen Fällen einfach nicht verstehen, dass die Person dann nicht sagt, ich war es nicht und quasi darauf beharrt und das immer wieder bekräftigt. Kann das dem Mandanten dann auch irgendwie negativ ausgelegt werden, wenn er sagt, ich war es nicht?
Naja, es ist ja eine Teileinlassung. Und wenn er sagt, ich war es nicht und man weist es ihm dann doch nach, ist das bei der Strafzumessung sicherlich eine negative Auswirkung. Währenddessen, wenn er nichts sagt, kann man ihm nicht vorwerfen, dass er sozusagen eine Teileinlassung abgegeben hat.
Kommen wir doch nochmal zur Strafzumessung. Da habe ich kürzlich ja auch mal was Interessantes erlebt, und zwar am Amtsgericht in Rosenheim. Das war dieser Reichsbürgerprozess. Da ging es um einen Rosenheimer, der da in der Nacht alleine vom Computer sitzend über Messenger-Dienst Holocaust-Leugnung und Hetze betrieben hat. Und zwar in einer Gruppe mit ungefähr 1000 Mitgliedern. So viele waren es, glaube ich. Genau. Und da gab es einen festgesetzten Termin für die Verhandlung am Amtsgericht. Alle waren da, inklusive Strafverteidiger, inklusive Ihnen also. Und auch wir von der Presse waren da erschienen. Wer nicht kam, war der Angeklagte, der der Einladung, der freundlichen, unverbindlichen Einladung des Gerichts einfach nicht gefolgt ist. Der wurde dann erst ein paar Wochen später festgenommen. Und da habe ich mir gedacht, das darf er doch nicht einfach sich der Einladung da entziehen und vor Gericht absagen. Und da wird es doch was auf den Deckel geben. Aber, wie wir dann gesehen haben, das Ergebnis war ja ein anderes.
Also, er darf das. Er muss nicht der Ladung Folge leisten. Dass es da natürlich eine Konsequenz gibt, da gibt es einen Paragraphen, der einen Haftbefehl ermöglicht. Mit diesem Haftbefehl wird die Person, die nicht erschienen ist, auch gesucht und, wenn gefunden, in Untersuchungshaft genommen. Und dann sitzt diese Person zumindest bis zur Hauptverhandlung in Untersuchungshaft.
Aber in dieser Hauptverhandlung gab es dann ein Urteil, und dieses Urteil war nach wie vor nur für das, was er da im Internet getrieben hatte, aber wegen seiner Flucht, nenne ich das mal, war die Strafe nicht schwerer ausgefallen.
Die Flucht ist nicht strafbar.
Aber was hat es dann für Nachteile? Ich meine, sonst, das kann ja eigentlich jeder machen.
Naja, aber die Konsequenz ist halt, dass man dann in Untersuchungshaft geht, und wenn er zur ersten Hauptverhandlung erschienen wäre, vielleicht wäre er dann gar nicht in Haft gegangen. Aber es ist natürlich schon vom Äußeren her schon mal ganz was anderes, wenn man von zwei Polizeibeamten vorgeführt wird, als wie wenn man als freier Mensch in den Gerichtssaal geht.
Jetzt haben wir sehr viel über Totschläger, Räuber, Vergewaltiger gehört. Haben Sie den Eindruck, dass jeder von uns zum Straftäter werden kann?
Die Frage ist wirklich schwierig zu beantworten. So aus dem Bauch raus würde ich jetzt mal sagen, nein. Aber ich kann mir andererseits vorstellen, dass Eifersucht, Alkohol, andere Dinge durchaus auch jedem passieren könnten. Und ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, jeder ist davor gefeit, wenn auch das Risiko sehr, sehr gering ist.
Und dennoch erleben Sie immer wieder, dass, so schlimm die Tat auch ist, Menschen vor ihnen sitzen.
Das, denke ich, ist ein ganz gewichtiger Punkt, den die Öffentlichkeit meiner Ansicht nach zu wenig sieht. Auch wenn es noch so eine furchtbare Tat war, es steht immer auch noch ein Mensch dahinter.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. An dieser Stelle bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zuhören. Und auch an Harald Baumgärtel vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute zu besuchen.
Und wenn ihr mehr über die Arbeit von Harald Baumgärtel und anderen Rechtsanwälten erfahren wollt, dann schaut wie üblich in unsere Shownotes oder lest unseren Text, in dem wir euch über die größten und populärsten Irrtümer bezüglich der Arbeit eines Strafverteidigers aufklären.
Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24 Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der Region. Überall, wo es Podcasts gibt, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst.